Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit dem Gehorsam ist das so eine Sache. Das hat euch Hans-Jürgen Bartsch ja bereits gestern erzählt, als es um Abraham ging, der seinen Sohn Isaak opfern wollte. Heute werdet ihr im Hörsaal erfahren, dass der Koran eine ähnliche, aber doch irgendwie auch gänzlich andere Geschichte als die Bibel erzählt. Doch darüber später mehr. Zunächst hören wir Peter Schäfer, der die Darstellung aus jüdischer Perspektive schildert. Dabei geht er natürlich bis zur rabbinischen Deutung der ersten nachchristlichen Jahrhunderte zurück. Überhaupt gibt es unzählige Deutungen innerhalb des Judentums. Darin wird Isaak sogar tatsächlich geopfert, im Gegensatz zur Bibel. Professor Peter Schäfer ist Direktor des Jüdischen Museums, das am 3. und 4. September 2015 die Fachtagung unter dem Titel Kill Me a Son veranstaltet hat.
Also mein Thema ist die jüdische Perspektive und natürlich, wie Sie sich denken können, wird es die rabbinisch-jüdische, talmudische Auslegung der Akida sein. Ich werde aber etwas unkonventionell beginnen und ich möchte Ihnen zunächst ein Stück aus Benjamin Brittens Komposition War Requiem vorspielen. Die Komposition, die 1962 in der Kathedrale von Coventry uraufgeführt wurde. Das ist ja, wie Sie wissen, die Kathedrale, die im Zweiten Weltkrieg während der Luftschlacht um England weitgehend zerstört wurde. Diese Komposition, angelegt wie ein Oratorium, verbindet den lateinischen Text der Missa pro defunctis, die Messe für die Verstorbenen, mit Gedichten des englischen Dichters Wilfred Owen. Geboren 1893, gefallen 1918, ganz kurz vor Ende des Krieges. Im dritten Teil, dem Offertorium, Darbringung des Opfers der Messe, schiebt Britten in den lateinischen Text der Messe plötzlich das Gedicht von Owen ein, das unter dem Titel The Parable of the Old Man and the Young berühmt geworden ist.
And took the fire with him and the knife. And as they sojourned both of them together,
Isaac the firstborn spake and said, My father, my father.
Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen das, das Gedicht folgt mit kleinen Änderungen relativ genau dem biblischen Text der Akeda bis zum Widder, der sich mit seinem Horn in dem Gestrüpp verfangen hat. Und dann folgt eben am Ende, darauf kommt es ja an jetzt, die dramatische Änderung. Abraham opfert nicht den Widder, wie ihm von dem Engel, also Gott, aufgetragen wird, sondern seinen Sohn. And the old man would not so, but slew his son. Abraham stellt sich also ausdrücklich gegen den Befehl Gottes und führt den ursprünglichen Auftrag aus, den Gott ja widerrufen wollte. Und in der letzten Zeile schlägt Owen dann den Bogen zu seiner eigenen Gegenwart und tragischerweise auch zu seinem eigenen Schicksal. Mit der vollzogenen Opferung Isaaks ist Abraham auch für den Tod der Söhne verantwortlich, die in der ganzen Geschichte der Menschheit bis hin zum Ersten Weltkrieg gefallen sind. Ich finde, das ist ein atemberaubendes Gedicht, das heute zum englischen Kulturgut gehört und fast jedem Engländer geläufig ist. Aber wie ist es mit der Voraussetzung der Interpretation Owens, die aberwitzige Deutung, die dem Bibeltext völlig konträr läuft, dass nämlich Abraham in Wirklichkeit seinen Sohn Isaak geopfert hat? Und diese Deutung, das möchte ich im Folgenden zeigen, genau diese Deutung geht auf die rabbinische Tradition zurück. Das heißt, auf das talmudisch-rabbinische Judentum der ersten nachchristlichen Jahrhunderte, das in Konkurrenz zum entstehenden Christentum stand. Dass Owen dieser Hintergrund bekannt war, bezweifle ich. Ich betone ausdrücklich, dass ich damit jetzt nur einen kleinen Ausschnitt aus der sehr weitläufigen rabbinischen Interpretation der Akida gebe. Aber dies, so hoffe ich, ist vertretbar. Ich beginne mit dem Blut Isaaks. Der Bibeltext ist ja ganz eindeutig. Der Engel sagt zu Abraham, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Und der fortlaufende Midrasch, also die rabbinische Auslegung zum Buch Genesis, macht dies auch unmissverständlich klar. Der erste Text unter der Überschrift Blut Isaaks. Und er, der Engel, sagte, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus. Das ist Genesis. Wo war denn das Messer, fragt der Midrasch, die Auslegung. Tränen von Dienstengeln fielen darauf und es löste sich auf. Da sagte Abraham zu Gott, dann werde ich ihn erwürgen. Gott antwortete ihm, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus. Der Ton liegt auf Hand, erwürgen ist auch nicht. Darauf antwortete Abraham, dann werde ich wenigstens einen Tropfen Blut aus ihm herausholen. Gott, tu ihm nichts zuleide, hebräisch me'uma. Auslegung, füg ihm keinen Makel zu, hebräisch mumma. Also, Gott sorgt dafür, dass das Messer verschwindet und kontert auch alle anderen möglichen Tötungsarten, die Abraham so einfallen könnten. Er darf Isaak nicht erwürgen und er darf auch nicht ihn bloß ritzen, um wenigstens einen Tropfen Blut fließen zu lassen. Und letzteres ist ein Wortspiel im Hebräischen, nämlich wenn er ihn ritzt, fügt er ihm einen Makel zu, der ihn als Opfer untauglich macht. Diese Deutung des Bibeltextes könnte also eindeutiger nicht sein. Isaak darf auf gar keinen Fall geopfert werden, wie auch immer, und es darf ihm kein Schaden zugefügt werden. Aber dies ist nicht die einzige Auslegung der Rabbinen zu unserem Text. In einem anderen Midrasch, der Mechilta der Rabbi Ishmael, ein Midrasch, der in der Regel früher datiert wird als der Midrasch Genesis Rabba, lesen wir etwas ganz anderes. Der Kontext ist hier, das ist wichtig, nicht die Akedah, nicht die Opferung Isaaks, sondern das Pessachlamm, Pessach. Die Israeliten in Ägypten sollen, wie sie wissen, in der Bibel steht es, die Türpfosten ihrer Häuser mit Blut bestreichen, damit Gott die Israeliten verschont, wenn er die Erstgeburt Ägyptens schlägt, tötet. Der ausgelegte Vers lautet, Exodus, wenn nicht ich, Gott, das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Midrasch, Auslegung. Wenn ich das Blut sehe, Exodus, ich sehe das Blut der Opferung Isaaks. Denn es heißt, und Abraham nannte jenen Ort Adonai Jireh, der Herr sieht. Was sah er? Er sah das Blut der Opferung Isaaks, wie es heißt, Gott wird sich das Opferlamm aussuchen. Das Opferlamm ist also nach dieser Deutung nicht der Widder, sondern Isaak. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir eben im anderen ersten Text gehört haben. Das Blut auf den Türpfosten der Häuser der Israeliten ist nicht das Blut des Pessachlammes, sondern das Blut Isaaks, der nicht verschont, sondern geopfert wurde. Die Kommentatoren, ich meine jetzt die modernen Kommentatoren, tun sich schwer mit einem solchen Midrasch, der dem Bibeltext, so wie ihn haben, ja völlig konträr läuft. Der Herausgeber dieses letzten Textes, der Mechilta, Lauterbach, behauptet einfach, es gehe hier nur um die Bereitschaft Isaaks, sein Blut als Opfer darzubringen, nicht um ein wirkliches Opfer. Und er führt als Beleg den von mir zuerst zitierten Midrasch aus Genesis Rabba an. Und auch John Levinson überschlägt sich in harmonistischen Deutungen. Ich muss ihn zitieren. Da Isaak im ersten Buch Mose 22 nicht bluten muss, in der Tat, stellt sich die Frage, was hier gemeint ist. In der Tat. Vielleicht spiegelt der Kommentar die rabbinische Überlieferung wider, dass Abraham Isaak eine symbolische Menge Blut ablassen wollte. Die gibt es. Oder auch jene, laut derer er Gott bat, die geopferten Teile des Widders als Teile Isaaks zu betrachten. Auch die gibt es. Vielleicht, sagt er weiter, aber fußt der Kommentar auch auf der Annahme, dass für Gott Abrahams Bereitschaft, Isaaks Blut zu vergießen, ebenso zählt wie das Opfer selbst, dass also die Absicht der Handlung gleichkommt. Zitat Ende. Alles schön und richtig. Und doch geht diese, ich erlaube mir zu sagen, langweilig glättende Interpretation am Kern des Midrashs vorbei. Isaak wurde nicht nur wirklich geopfert, sondern mehr noch, der Midrash sagt viel mehr noch, sein Blut ermöglicht die Errettung Israels aus Ägypten. Sein Blut wirkt in der Geschichte weiter. Er ist das Opferlamm, das letztlich Israels Erlösung einleitet. Ein Schelm, wer dabei an das Christentum denkt. Das tue ich natürlich und komme auch noch darauf zurück. Ganz auf dieser Linie liegt auch ein anderer Midrasch-Komplex, der mehrfach belegt ist, nämlich dass Isaak in der Tat Blut auf dem Altar verlor. Und zwar nicht nur einen Tropfen, sondern genau ein Viertel seines Blutes. Das ist auch der nächste Text in der Michilta der Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yehoshua sagt, Gott redete mit Moses und sprach zu ihm, ich bin der Herr, Yud-Heh-Waf-Heh. Der Heilige, er sei gepriesen, sagte zu Mose, ich bin vertrauenswürdig, Isaak, den Sohn Abrahams, dafür zu belohnen, dass er ein Viertel seines Blutes auf dem Altar gelassen hat. Und ich sage zu ihm, entsprechend der Fülle deiner Macht, befreie die Todgeweihten. Nach rabbinischer Tradition ist ein Mensch, der ein Viertel seines Blutes verloren hat, nicht überlebensfähig und muss sterben. Indem er ein Viertel seines Blutes auf dem Altar ließ, verlor Isaak so viel Blut, dass er wirklich starb und sein Opfer damit vollzogen wurde. Und auch dieser Text stellt die Verbindung zwischen der vollzogenen Opferung Isaaks und der Befreiung aus Ägypten her. Weil Isaak ein Viertel seines Blutes auf dem Altar gelassen hat, hat er sich damit Verdienst erworben. Das ist ein hebräischer Terminus technicus, Zchut. Das Verdienst nämlich, dass sein Opfer ihm die Macht verleiht, die totgeweihten Israeliten aus Ägypten zu befreien. Gott muss Mose, der sich vor dem Auszug aus Ägypten ja drücken will, an dieses weiterwirkende Verdienst Isaaks erinnern. Mose ist nur das Werkzeug Gottes, der will, dass Isaaks Opfer die erwünschten Früchte trägt. Das Verdienst der Väter, gemeint sind die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, auf das hier und in den Parallelen angespielt wird, ist ein weit verbreiteter rabbinischer Topos, bei dem es immer darum geht, dass eine einmal vollzogene Großtat, Verdienst, Schut, in der Geschichte Israels weiterwirkt. Nächster Punkt, die Asche Isaaks. Das ist ein weiterer, sehr umfangreicher Midrasch-Komplex, der sich mit der Asche befasst. Der Asche also, die nach dem Verbrennen des geopferten Isaaks auf dem Altar liegen blieb. Er wurde geopfert und verbrannt. Das heißt also, auch diese Texte setzen voraus, dass Isaak wirklich geopfert wurde. Ich kann das hier nicht im Einzelnen vorführen, aber mir scheint, dass die früheren Texte noch nicht ganz eindeutig sind, sondern nur mit der Möglichkeit spielen. Einer der älteren rabbinischen Texte, der Jerusalemer Talmud, beschreibt das Ritual des öffentlichen Fastens, bei dem Asche auf den Torahschrein und die Köpfe der Beteiligten gestreut wird. Die Rabbinen sind uneinig, ob dieses Ritual an das Verdienst Abrahams oder das Verdienst Isaaks erinnern soll. Ich lese jetzt den Text aus dem Jerushalmi. Derjenige, der sagte, sie taten dies, um an das Verdienst Isaaks zu erinnern, meinte, man dürfe nur wirkliche Asche verwenden, denn sie sollen die Asche Isaaks vor sich sehen, jetzt als wäre sie auf dem Altar aufgehäuft worden. Bei diesem vorsichtigen als wäre kann man trefflich darüber streiten, ob hier nur eine symbolische Handlung gemeint ist, eine Art figurative Rede, oder ob der Autor sagen will, dass Isaaks Asche wirklich auf dem Altar gelegen hat und die Asche des öffentlichen Fastens daran erinnern soll. Der ungefähr zeitgleiche Midrash Genesis Rabbah und der spätere babylonische Talmud schließen sich genau dieser zweiten Alternative an. Und ich zitiere noch einen weiteren Midrash aus dem babylonischen Talmud, der das ganz unmissverständlich klar macht. Das ist der nächste, Brachot. Gott sandte einen Engel nach Jerusalem, um es ins Verderben zu stürzen. Doch als der mit der Vernichtung begann, sah es der Herr und es reute ihn. Ein Vers 1 Chronik. Was sah er, Gott? Rav sagte, er sah unseren Vater Jakob. Schmuel sagte, er sah die Asche Isaaks, von dem es heißt, Gott wird sich ein Opferlamm aussuchen. Auch hier, Isaak ist das Opferlamm. Und auch hier geht es um das weiterwirkende Verdienst Jakobs bzw. Isaaks. Nächster Punkt, das Kreuz Isaaks. In der biblischen Erzählung von der Akedah heißt es, dass Abraham auf dem Weg zur Opferstätte seinem Sohn Isaak das Holz für das Opferfeuer auflädt, während er selbst das Feuer und das Messer trägt. Und dazu gibt ein Midrasch eine ebenso einfache wie verblüffende Erklärung, Genesis Rabba wieder. Und Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Auslegung, wie jemand, der sein eigenes Kreuz, Zlovo, auf seiner Schulter trägt. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, Zluv, bedeutet wörtlich Pfahl oder Galgen und bezeichnet die antike Hinrichtungsmethode des Aufhängens an einem Pfahl, aber eben nicht der Erdrosselung, was das deutsche Wort Galgen nahelegt, sondern, um die Todesqual zu verlängern, der Anbindung an einen Pfahl mit Stricken oder auch der Befestigung mit Nägeln, also der Kreuzigung. Der rabbinische Midrasch verwendet also genau das Wort, das im Römischen Reich für die Hinrichtungsmethode von Nichtrömern, vor allem von entlaufenen und aufständischen Sklaven, steht. Nun ist Isaak bekanntlich nicht gekreuzigt worden. Indem der Midrasch also in dieser lakonischen Kürze und ohne es weiter zu erklären, ausgerechnet auf die Kreuzigung anspielt, kann er kaum etwas anderes im Sinn gehabt haben als die Kreuzigung Jesu. Den Rabbinen, die hinter dem allgemein ins 5. Jahrhundert nach Christus datierten Midrasch stehen, waren die Kernpunkte der christlichen Lehre wohlvertraut. Und es gibt viele Beispiele, dass sie sich damit auseinandersetzten. Nächster Punkt, Selbstopfer. In einigen der Texte, die ich schon zitiert habe, klingt deutlich an, dass Isaaks Opfer in Wirklichkeit ein Selbstopfer war. Ein freiwilliges Opfer, das ohne seine Zustimmung und Beteiligung gar nicht möglich gewesen wäre. Und auch dazu möchte ich Ihnen einen Midrasch zitieren, einen Midrasch wieder aus Genesis Rabba. Rabbi Isaak sagte, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte, sagte dieser zu ihm, Vater, ich bin ein junger Mann und es könnte sein, dass mein Körper zittert aus Furcht vor dem Messer und ich dich damit betrübe, wodurch dann die Schlachtung untauglich und dir nicht als wirkliches Opfer angerechnet werden könnte. Binde mich also ganz sorgfältig. Sofort, und er, Abraham, band Isaak. Midrasch, kann denn jemand einen Sohn, der 37 Jahre alt, andere Lesart 26 Jahre alt ist, ohne dessen Zustimmung binden? Sogleich, und Abraham streckte seine Hand aus. Er streckte seine Hand aus, um das Messer zu ergreifen, wobei Tränen aus seinen Augen strömten und diese Tränen aufgrund des väterlichen Mitgefühls in die Augen Isaaks fielen. Und dennoch, das Herz freut sich, den Willen seines Schöpfers zu tun. Die Angaben zum Alter Isaaks in der rabbinischen Tradition schwanken beträchtlich, ja auch in der Kunst. Aber diese Überlieferung legt großen Wert darauf, dass Isaak schon ein erwachsener, junger Mann war, als er geopfert werden sollte. Und der Grund dafür ist offensichtlich. Einen jungen Mann in diesem Alter kann der ja beträchtlich ältere Vater nicht ohne dessen Einverständnis fesseln und gebunden auf den Altar legen. Jeder vernünftige Sohn in diesem Alter hätte sich erfolgreich dagegen gewehrt. Die Konklusion kann also nur sein, die Bindung Isaaks erfolgte mit dessen Zustimmung. Isaak will gebunden und geopfert werden, weil auch er das Gebot Gottes akzeptiert. Er fordert seinen Vater sogar auf, ihn besonders sorgfältig zu binden, weil er Angst hat, vor dem Messer zurückzuzucken und damit vielleicht zunächst nur einen Kratzer abzubekommen, der dann eben wieder das Opfer halachisch, religionsgesetzlich untauglich machen würde. Der Schlusssatz mit den Tränen Abrahams, die in die Augen Isaaks strömen, lässt sogar offen, welches Herz sich über die Erfüllung des göttlichen Willens freut. Das Herz Abrahams oder vielleicht auch das Herz Isaaks oder sehr wahrscheinlich beider Herz. Beide, Abraham und Isaak, freuen sich, den Willen ihres Schöpfers zu tun. Isaak ist der gehorsame Sohn, der in seine Opferung einwilligt, um damit, wie wir in den anderen Texten gesehen haben, die Befreiung Israels aus Ägypten und die zukünftige Erlösung Israels zu ermöglichen. Vater Abraham, Sohn Isaak und nicht zu vergessen Gott wirken zusammen in der Sorge um das zukünftige Schicksal Israels. Ein weiterer Midrasch geht sogar so weit, auch die zukünftige Auferstehung der Toten von Isaaks Selbstopfer auf dem Altar abhängig zu machen. Aufgrund des Verdienstes Isaaks, der sich selbst auf dem Altar geopfert hat, wird der Heilige sei gepriesen, der einst die Toten auferwecken, wie es heißt, und so weiter. Hier ist das Verdienst Isaaks, also sein Opfer oder genau sein Selbstopfer, das letztlich die Auferstehung der Toten ermöglicht. Isaak schlüpft damit, denke ich ohne jeden Zweifel, in die Rolle des Retters und Erlösers, wenn Sie so wollen, Messias Israels. Isaak im Paradies. Der biblische Text der Akeda gibt ja nun viele Rätsel auf und eines der offenkundigsten ist der letzte Vers. Ganz am Ende, nach der Verheißung Gottes an Abraham, dass er seine Nachkommen so zahlreich machen werde wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meer. Und danach heißt es in der Bibel, Genesis, darauf kehrte Abraham zu seinen Jungknechten zurück. Sie standen auf und gingen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Die Rabbinen, die den Wortlaut des Bibeltextes sich immer sehr genau ansehen, stolpern hier sofort über eine Ungereimtheit. Wieso heißt es, Abraham kehrte zu seinen Jungknechten zurück, im Singular, und nicht Abraham und Isaak kehrten zu den Jungknechten zurück? Wo ist denn Isaak geblieben? Kehrt er nicht mit Abraham und den Knechten zu seiner Mutter zurück? War er also doch wirklich geopfert worden und tot? Und der nächste Midrasch insinuiert genau dies. Isaak im Paradies. Eine andere Erklärung zu dem Vers, darauf kehrte Abraham zurück. Jetzt fragt der Midrasch, wo war denn Isaak? Vielmehr, der Heilige, er sei gepriesen, brachte ihn in den Garten Eden. Das ist das Paradies. Und er blieb dort 3 Jahre. Als sein Vater Abraham alleine zurückkam, sah Sarah ihn und dachte, der Satan hat also die Wahrheit gesprochen, als er sagte, dass Isaak getötet wurde. Und ihre, Sarahs Seele, flog weg und sie starb. Das ist nun eine weitere verblüffende Auslegung. Isaak kehrt nicht mit Abraham zurück, weil Gott ihn ins Paradies entrückt hat. Auch diesen Text kann man natürlich sofort entschärfen, indem man annimmt, dass Isaak lebend ins Paradies entrückt wurde, wie etwa der Erzvater Henoch, der keines natürlichen Todes starb, sondern von Gott in den Himmel aufgenommen wurde. Das wäre schon kühn genug. Aber ich denke, die naheliegendere Erklärung ist doch die, dass Isaak ganz im Sinne der Traditionen vom Blut und der Asche wirklich geopfert und daraufhin für 3 Jahre in den Himmel zu Gott entrückt wurde. Da seine Entrückung zeitlich befristet ist, nämlich genau 3 Jahre, müssen wir weiter annehmen, dass er nach Ablauf dieser 3 Jahre wieder auf die Erde zurückkehrte. Was unsere Probleme mit dieser Auslegung nicht leichter macht. Was machte er denn während der 3 Jahre im Paradies? Und warum kehrte er auf die Erde zurück? Ganz abgesehen von der Frage, ob ihn denn dort niemand vermisst hat. Ein anderer Midrasch sagt, dass Isaak tatsächlich auf dem Opferaltar starb, dass er aber sofort danach von Gott wiederbelebt, auferweckt wurde. Und ein weiterer Midrasch behauptet, dass er im Augenblick der Opferung in den Himmel blickte und dort Gott sah, umgeben von seinen Engeln auf dem Thron sitzen. Merkwürdigkeiten über Merkwürdigkeiten. Und die, so scheint mir, den Vergleich mit dem Neuen Testament geradezu herausfordern. Mein letzter Punkt, Judentum und Christentum. Im Neuen Testament findet sich eine Stelle, die ausdrücklich die Opferung Isaaks thematisiert, und zwar im Hebräerbrief. Das ist der dem Apostel Paulus zugeschriebene Brief, der aber sicher nicht von ihm stammt. Dort heißt es in erstaunlicher Eindeutigkeit: Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn dahin. Er, der die Verheißungen empfangen hatte und zu dem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er, Abraham, Isaak auch zurück. Dies ist ein Sinnbild. Während im Bibeltext Gott Abraham befiehlt, seinen Sohn zu opfern und den Befehl, wie Sie wissen, anschließend widerruft, wird diese Opferung hier ganz offensichtlich als vollzogen dargestellt. Abraham gab seinen einzigen Sohn dahin, und zwar, weil er wusste, dass Gott ihn wieder zum Leben erwecken wird. Wenn man annehmen wollte, dass diese Wiedererweckung in ferner Zukunft beim jüngsten Gericht geschehen wird, so belehrt der Vers 19 uns eines anderen. Abraham erhielt seinen Sohn zurück, und zwar eindeutig sofort, unmittelbar nach der Opferung. Damit entspricht der Text des Hebräerbriefes genau der rabbinischen Tradition von der Opferung und Wiederbelebung Isaaks nach dem vollzogenen Opfer. Aber natürlich ist dies im Hebräerbrief nur ein Sinnbild, und zwar für die Opferung und Auferweckung des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Der alttestamentliche Isaak wird somit zum Vorläufer Jesu. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mit Isaak war das Ende der Menschen- und auch der Tieropfer noch nicht gekommen für den Hebräerbrief. Erst mit der Opferung Jesu, des einzigen Sohnes Gottes, ist das Opfer Isaaks vollendet worden und werden auch die Tieropfer im Tempel obsolet. Die offensichtlichen Parallelen zwischen der rabbinischen Deutung der Opferung Isaaks und der Opferung Jesu im Neuen Testament sind der Forschung natürlich nicht verborgen geblieben. Der Pionier war hier Shalom Spiegel, der mit seinem Buch The Last Trial die beste und längst nicht überholte Analyse der einschlägigen rabbinischen Quellen zur Akedah vorgelegt hat. Spiegel diskutiert ausführlich die beiden Optionen, ob nämlich diese gemeinsamen Akedah-Traditionen sich durch gegenseitige Einflüsse in die eine oder andere Richtung vom Judentum ins Christentum oder umgekehrt vom Christentum ins Judentum erklären lassen oder ob noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Er, Spiegel, ist hier sehr unschlüssig und lässt die Frage letztlich offen, verweist aber immer wieder auf gemeinsame archaische, pagane Quellen, die sowohl dem Judentum als auch dem Christentum zeitlich vorausgehen. Ich denke, es geht hier nicht um ein Entweder-Oder, denn es ist völlig klar, dass die jüdischen Akedah-Traditionen zeitlichen und konzeptionellen Vorrang vor den entsprechenden christlichen Traditionen haben. Und darum geht es auch gar nicht. Denn die eigentliche Frage ist doch die, wieso sich die Überlieferung vom Selbstopfer Isaaks, seiner Hingabe für Israel und seiner Sühnetat für die Erlösung seines Volkes so prominent im Judentum gehalten hat, ja bis ins Mittelalter hinein noch immer weiter ausgestaltet wurde, obwohl sie von der christlichen Theologie usurpiert und umgedeutet wurde. Dieses Phänomen vom Christentum usurpierter, ursprünglich eminent jüdischer Vorstellungen ist keineswegs singulär. Und die jüdische Antwort darauf ist entweder totschweigen, unterdrücken oder aber, weil sich solche Ideen eben nicht wirklich unterdrücken lassen, ganz im Gegenteil, das selbstbewusste Insistieren darauf, dass sie in Wirklichkeit elementar jüdisch sind und eben nicht vom Christentum überholt wurden. Mir scheint, dass genau dies auch für die rabbinische Akedah-Überlieferungen gilt, die ich vorgestellt habe.
Peter Schäfer schilderte die Auslegungen der Opferung Isaaks aus jüdischer Sicht. Kommen wir nun zum Islam. Die Professorin Angelika Neuwirth hat das übernommen. Sie forscht und lehrt am Seminar für Semitistik und Arabistik an der Freien Universität Berlin. Ihre gänzlich andere Geschichte beschäftigt sich mit einem geopferten Sohn, der keinen Namen hat.
Es ist ja nicht einfach, sich vorzustellen, nachdem, was wir gehört haben, dass Abraham, der so tief verwurzelt ist in der jüdischen Tradition und im jüdischen Selbstbewusstsein, noch einmal zu einer Schlüsselfigur für eine ganz andere Tradition und für ein ganz anderes Selbstbewusstsein werden konnte. Wie kommt es, dass sich der Islam eine abrahamitische Religion nennt und dass dies nicht nur ein Anspruch ist, sondern eine Glaubensüberzeugung, die täglich im Gebet auch ausgesprochen wird? Wer ist also Abraham im Koran? Lassen Sie mich mit einer autobiografischen Erinnerung beginnen, die ich vielleicht sogar mit Peter Schäfer teile. In meinen Studienjahren in Jerusalem besuchte ich 1968 auch Kurse einer damals zu Recht bekannten und berühmten Dozentin, nämlich Nechama Leibowitz. Ihr Feld war die rabbinische Auslegung der Bibel. Ein einziges Mal kam sie dabei aber auch auf den Koran zu sprechen, führte ihn als eine besondere Bibelauslegung an. Angelegentlich der Geschichte von dem Besuch der gottgesandten Gäste Abrahams brachte sie neben dem rabbinischen Tradition auch einen Korantext bei, der eine Nacherzählung von Genesis 18, 12 folgende bietet. Es geht da um die Gäste Abrahams. Er, Gott, ließ sich Abraham sehen an den Steineichen Mamres, als er bei der Hitze des Tags am Einlass des Zeltes saß. Er hob seine Augen und sah drei Männer aufrecht vor ihm. Er lief vom Einlass des Zelts ihnen entgegen und neigte sich zur Erde und sprach: Mein Herr, möchte ich doch Gunst in deinen Augen gefunden haben, schreit an deinem Knecht doch nicht vorüber. Es werde doch ein wenig Wasser gebracht, dann badet eure Füße und lehnt euch unter den Baum. Ich hole ein bisschen Brot. Ihr labt euer Herz und danach mögt ihr weiterschreiten. Dann holte er Sahne und Milch und das junge Rind, das er hatte zurechtmachen lassen, und gab es vor sie. Er aber stand vor ihnen unter dem Baum, während sie aßen. Sie sprachen zu ihm: Wo ist Sarah, dein Weib? Er sprach: Da im Zelt. Nun sprach er: Wiederkehren will ich zu dir, wann die lebensspendende Zeit ist, da hat Sarah, dein Weib, einen Sohn. Sarah aber horchte am Einlass des Zelts. Abraham und Sarah waren alt, hochgekommen in die Tage. Aufgehört hatte es Sarah zu gehen nach der Art der Weiber. Sarah lachte in sich hinein und sprechend: Nachdem ich zermorscht bin, würde mir Üppigkeit. Und auch mein Herr ist alt. Er aber sprach zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht, soll ich wahrhaftig gebären? Und ich bin doch alt. Ist ihm ein Ding entrückt? In der frühesten der drei koranischen Versionen, die dieses Ereignis nacherzählen, nämlich in Sure 51, wird das so wiedergegeben. Das ist jetzt kürzer. Ist die Geschichte von den geehrten Gästen Abrahams zu dir gekommen, als sie bei ihm eintraten und sprachen: Friede. Er sprach: Friede, ihr unbekannten Leute. Dann ging er zu den Seinen und brachte ein fettes Kalb herbei. Er setzte es ihnen vor: Wollt ihr denn nicht essen? Da fürchtete er sich vor ihnen. Sie sprachen: Fürchte dich nicht, und verkündeten ihm einen sanften Knaben. Da kam seine Frau mit Geschrei herbei, schlug sich die Wangen und rief: Eine unfruchtbare Alte. Sie sprachen: So spricht dein Herr, er ist der Weise, der Wissende. Was Nechama Leibowitz an dieser koranischen Geschichte interessierte, war die Betonung der Offenheit Abrahams gegenüber Fremden. Wir befinden uns kurz nach dem Junikrieg, wo die Weichen für ein friedliches Zusammenleben der zwischen den beiden sich auf Abraham zurückführenden Völkern noch gestellt werden mussten. Abraham konnte hier als ein in Bibel und Koran anerkanntes Vorbild gelten. Natürlich ging es aber auch um Theologie. Wie ist der später theologisch so brisant werdende Sachverhalt der nicht von vornherein jüdischen Identität Abrahams zu werten? Abraham wird von den himmlischen Gästen geehrt, zwar nachdem er kurz vorher seine Beschneidung vollzogen hatte, jedoch schon in einem sehr hohen Alter stand, von dem er 99 Jahre außerhalb des Bundes durch die Beschneidung gelebt hatte. Die jüdische Tradition hat diesen Sachverhalt natürlich reflektiert. Abrahams Gastfreundschaft im weiteren Sinne der spirituellen Gastfreundschaft, sein Aufruf zur Verehrung des einen Gottes, ist inklusiv. Er ist nicht auf Juden begrenzt. Abraham ist der Gastgeber aller, die sich zu ihm bekennen wollen, gewissermaßen aller potenziellen Proselyten. Der Apostel Paulus, noch Zeitgenosse der rabbinischen Tradition, hat den Kreis derjenigen, die Anspruch auf Abrahams Gastfreundschaft haben, noch entscheidend erweitert. Bereits in dem 55 nach Christus verfassten Römerbrief hat er aus Abrahams Gastfreundschaft eine Einladung gerade der Nichtjuden, der Nichtbeschnittenen in den abrahamitischen Bund hineingelesen und damit den nichtjüdischstämmigen, hellenistischen angehenden Christen die Aufnahme in die neue Glaubensbewegung, die damals auch ganz jüdisch bestimmt war, ermöglicht. Nicht erst Kraft des für das erwählte Volk reservierten physischen Zeichens, sondern wegen seines bereits vorher gelebten unverbrüchlichen Gottvertrauens ist Abraham Vorbild. Und allein durch den Glauben sind auch die spirituellen Kinder Abrahams gerechtfertigt. Wie wir wissen, wurde diese Erweiterung der Abrahams Zugehörigkeit in der christlichen Theologie nicht durchgehalten, sondern bald wieder zu einem Ausschluss gerade der Juden pervertiert. Für den Islam, der sich noch zu Lebzeiten des Propheten Mohammed als abrahamitische Religionsgemeinschaft etabliert, ist die Frage nach der Übertragbarkeit des Abrahamsbundes zentral. Die frühe koranische Erzählung, die wir gehört haben, reflektiert von dieser Debatte gar nichts. Sie wird erst in einer späteren Phase virulent, nachdem das Bild Abrahams bereits arabische Züge angenommen hat. Die Erzählung, man könnte sie erbaulich nennen, betont vielmehr Abrahams spontane Gastfreundschaft gegenüber ganz unbekannten Gästen. Denn Abraham erkennt deren nichtmenschliche Natur, nicht sofort, sondern erst daran, dass sie keine Speise zu sich nehmen. Die Ankündigung des Sohnes, der eigentliche Anlass des Besuches, ist nur der zweite Gegenstand des Textes. Ihre biblisch so stark betonte Unwahrscheinlichkeit wird im Koran nur durch Sarahs schockierte Reaktion angedeutet. Abrahams Gedanken werden nur in den beiden anderen Versionen mitgeteilt, wo er sich als Gott bedingungslos vertrauend erweist. Er ist im Koran wie in der Bibel der Gottvertrauende schlechthin. Was aber auffällt, ist, dass in keiner der drei Geschichten über die Abraham gewährte Gastfreundschaft von der Abraham gewährten Verheißung von einer zahlreichen Nachkommenschaft und bedeutenden historischen Rolle, wie sie biblisch zur Sohnesverheißung gehört, die Rede ist. Die mekkanischen Suren, das heißt diejenigen Verkündigungen, die während der Wirkungszeit des Propheten in Mekka, das heißt 610 bis 22, kommuniziert wurden, sind nicht an der Einbettung der biblischen Berichte in die Theologie der älteren Religionen interessiert. Biblische Erzählungen werden im Einklang mit einer längst durch Predigten, vor allem christlichen Predigten, ausgedeuteten mündlichen Tradition als Vorbildgeschichten, als Exemplar berichtet. Sie spiegeln die psychische Befindlichkeit des Verkünders und seiner Gemeinde. Hier das Erfordernis, auch gegen die Vernunft Gott zu vertrauen. Die politische Dimension, die der Geschichte in ihrer jüdischen Lektüre zukommt, das Versprechen einer signifikanten Rolle für das Gottesvolk in der Weltgeschichte, wird dabei ausgeblendet. Und dennoch, mit Abraham beginnt auch im Koran Geschichte. Denn Abraham ist derjenige unter den biblischen Figuren, mit der sich nicht nur biblisch, sondern auch im Koran ein Geschichtsbewusstsein anbahnt. Er ist, anders als die übrigen im Koran als Prediger des Eingottglaubens dargestellten Figuren, wie etwa Noah, Lot und einige nicht-biblische Gottgesandte, derjenige, der einen kulturellen Entwicklungssprung einleitet. Denn er greift aktiv in die Geschichte ein, indem er den Götzendienst ein für alle Mal und sogar in Konfrontation mit seinem eigenen Vater ausmerzt. In einer bereits in Mekka 7-mal erzählten Geschichte heißt es, zu seiner, das ist Noahs Gemeinschaft, gehört auch Abraham, als er zu seinem Herrn mit lauterem Herzen kam, als er zu seinem Vater und seinen Leuten sprach, was betet ihr da an? Strebt ihr aus Lüge Götter an, außer dem einen Gott? Was denkt ihr denn vom Herrn der Welten? Dann wandte er sich den Götzen zu und sprach, wollt ihr denn nicht essen? Wie kommt es, dass ihr nicht sprecht? Und holte aus mit einem Schlag der Rechten gegen sie. Da stürmten seine Leute auf ihn los. Er sprach, betet ihr etwa euer eigenes Schnitzwerk an, wo doch Gott euch erschaffen und euch Wissen gegeben hat? Sie planten gegen ihn eine List, aber wir machten sie zu den Unterlegenen. Abraham ist als der Götzenzertrümmerer, als Vernichter falscher Gottheiten schlechthin in die Glaubensgeschichte eingegangen. Für die Gemeinde des Propheten Mohammed ist er weiterhin eine Art Sozialrevolutionär, der erstmals und als einziger gewagt hat, mit der tribalen Stammeskultur, die auch die mekkanische Gesellschaft fest im Griff hatte, zu brechen und sogar die unantastbare Figur des eigenen Vaters zu konfrontieren. Und nun endlich zur Akedah. Direkt an diese Geschichte schließt sich nämlich ein stark geraffter Bericht über die Akedah an. Abraham sprach, ich gehe hin zu meinem Herrn, er wird mich leiten. Herr, schenk mir einen von den Frommen. Da kündigten wir ihm einen sanften Knaben an. Als er mit ihm so weit gekommen war, den Lauf, Ritus, zu vollziehen, sprach er, mein Sohn, ich sah im Traum, dass ich dich opfern soll. So sieh, was du dazu meinst. Er sprach, mein Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, so Gott will, geduldig finden. Als sich die beiden in Gottes Willen ergeben hatten und er ihn auf die Schläfe geworfen hatte, da riefen wir ihn an, Abraham, du hast den Traum erfüllt. So lohnen wir denen, die Gutes tun. Dies ist eine deutliche Prüfung. Durch ein gewaltiges Schlachtopfer schafften wir Ersatz für ihn. Und wir ließen für die Späteren den Spruch zurück, Segen sei über Abraham. Dieses Ereignis wird nur ein einziges Mal berichtet und das in einer irritierend sachlichen, symbolentleerten Sprache. Es scheinen vor allem individuelle Tugenden zu interessieren. Abrahams Glaubensgehorsam und die Opferbereitschaft des namentlich nicht genannten Sohnes. Kein Wort über die Auszeichnung Abrahams als Segnung für alle Völker. wie in Genesis 22, 18. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du auf meine Stimme gehört hast. An deren Stelle tritt die Einführung einer schlichten, preisenden Formel, einer Eulogie für Abraham. Segen sei über Abraham. Keine Auszeichnung Isaaks als des von Abraham vor allem geliebten Sohnes. Wieder eine Entschärfung, eine Entpolitisierung des Ereignisses. Liest man die Geschichte ohne den später hinzugekommenen Vers 102, müsste man dies annehmen. Doch bevor wir uns diesem Vers zuwenden, der in die Zeit nach der Auswanderung der Gemeinde nach Medina, also nach 622 datiert und bereits die Auseinandersetzung mit jüdischen Gebildeten spiegelt, seien kurz einige vorausgehende Entwicklungen resümiert. In Mekka dienten biblische Erzählungen vor allem der Glaubensstärkung der Gemeinde. Sie stießen aber auch eine neue Besinnung der Hörer auf ihre eigene Identität an. Als Empfänger von biblischen Botschaften verstanden sich die Hörer Mohammeds schon bald selbst als der biblischen Heilsgeschichte zugehörig, als Fortsetzer der Israeliten gewissermaßen. Die Autorität für diese neue Selbstdeutung leitete man aus der transzendenten Schrift Herkunft der Verkündigungen ab, die sich als Mitteilungen aus einer himmlischen Schrift darstellten. Das Wort Koran, die Selbstbezeichnung der Verkündigung, meint nichts anderes als die Lesung aus einer nur Propheten zugänglichen himmlischen Schrift, der auch die anderen heiligen Schriften entstammten. Man hielt sich auch im Gottesdienst an die Praxis der Juden und Christen, bei denen eine Lesung aus der Bibel im Mittelpunkt steht. Dieselbe zentrale Position nehmen die biblischen Geschichten in der Sure ein, die ebenfalls eine Art Libretto eines Gottesdienstes ist. Die Suren sind ja nicht Predigten, sondern gottesdienstliche Vorträge. Und nicht zuletzt markiert man seine Neuorientierung dadurch, dass man im Gottesdienst dem eigenen lokalen Heiligtum der Kaaba den Rücken kehrt und sich nach Jerusalem hin verneigt. Die lokale Kaaba wird also durch ein spirituelles Heiligtum, den Tempel der Israeliten, ersetzt. Dass der größte israelitische Prophet, Mose, dabei eine Schlüsselrolle spielt, liegt auf der Hand. Große Teile seiner Lebensgeschichte werden geradezu liebevoll in koranischen Suren nacherzählt. Abraham hat dagegen keine kohärente Vita im Koran. Er steht eher symbolisch für Gottvertrauen und beherztes Eintreten für den reinen Gottesdienst. In spätmekkanischer Zeit kommt aber etwas Entscheidendes, nämlich etwas Politisches, hinzu. Seine biblische Rolle als Verheißungsträger, dem in Genesis 15 das Vorauswissen um die nationale Zukunft seiner Nachkommen anvertraut worden war, wird nun wichtig als Muster für eine neue Abrahamsverheißung. Er, dem die Geschicke der Israeliten schon im Voraus angekündigt worden waren, der also Träger einer großen politischen Verheißung ist, erhält nun eine neue politische Rolle als Träger einer Verheißung für seine arabische Nachkommenschaft. Wir befinden uns in der spätmekkanischen Zeit in einer politisch brisanten Situation. Das neue biblisch geprägte Selbstverständnis der Gemeinde um Mohammed hatte zu einer Spaltung der Stadtgesellschaft geführt. Beide Selbstbilder, das biblisch geprägte der Anhänger des Verkünders und das autochton-arabische der Paganen, der Heiden, mussten versöhnt werden. Abraham galt der Gemeinde Mohammeds als Glaubensvorbild. Den Heiden, den Paganen, war er als der Stammvater der Araber bekannt. Wenn der Eingottglaube Abrahams Vermächtnis war, so musste er diese Glaubenspraxis auch für seine arabischen Nachkommen gewünscht haben. Er könnte also ein entsprechendes Gebet gesprochen haben für die zukünftige Rolle seiner arabischen Nachkommen. Und in der Tat findet sich ein solches Gebet in der spätmekkanischen Sure 14. Und dort heißt es, als Abraham sprach, Herr, mach diese Ortschaft, das ist Mekka, sicher und lass mich und meine Söhne den Götzendienst meiden. Herr, ich habe Leute aus meiner Nachkommenschaft angesiedelt in einem Tal, in dem kein Getreide wächst, damit sie das Gebet verrichten. Mach, dass die Herzen der Menschen sich ihnen zuneigen und beschere ihnen Früchte, auf dass sie dankbar seien. Lob sei Gott, der mir noch im hohen Alter Ismael und Isaak geschenkt hat. Mein Herr erhört das Gebet. Herr, gib, dass ich das Gebet verrichte und Leute aus meiner Nachkommenschaft, Herr, und nimm mein Gebet an. Wie ihm in Genesis 15 der Einzug ins verheißene Land für seine Nachkommen über Isaak prophezeit wird, so erbittet er sich in diesem Gebet eine Sonderstellung für seine arabischen Nachkommen. Sie sollen zwar nicht in einem Land, da Milch und Honig fließt, sondern in einem unfruchtbaren Gebiet ansässig sein, nämlich in Mekka, das aber als Ort eines Heiligtums besondere Dignität besitzt. Hier zeichnet sich nun unverkennbar eine Politisierung der Abraham-Figur ab. Er spricht für eine bereits determinierte Gruppe, eine Partei, wenn man so will, von Mekkanern, die eine monotheistische Mission verfolgen. Noch geht es dabei um die Bemühung, zwei Identitäten in der Stadt Mekka zu versöhnen. Erst in Medina, in der Debatte mit den jüdischen Erben Abrahams, wird aus dieser Idee einer abrahamitischen Gemeinde dann eine neue Religion, für die Abraham nicht nur das spirituelle Vorbild, Islam bedeutet ja Gott vertrauen wörtlich, sondern auch der aktive Gründer sein wird. Nun zur Neulektüre der Akedah in Medina, eine Arabisierung, wenn man so will, des biblischen Weltbilds. In Medina, 622 bis 32, sind der Verkünder und seine Hörerschaft mit einer gebildeten jüdischen Gemeinde und wohl auch mit einzelnen gebildeten Christen konfrontiert, die das bis dahin als universales Bildungsgut erachtete biblische Wissen als ihr Erbe für sich beanspruchen. Die Begegnung mit den gelehrten Juden musste auch eine Neureflexion der für die jüdische Tradition zentralen Akedah anstoßen. Dieses Ereignis, das in Mekka in Sura 37 noch als beispielhafter Treuebeweis der Person Abrahams dargestellt worden war, wurde nun mit den Augen der gelehrten Juden betrachtet, in seinem vollen theologischen Gewicht erkennbar, als Urszene des jüdischen Opferkults und als Grundlegung der jüdischen Sonderstellung ihrer Privilegierung Kraft der Verdienste der Völker, Sechut Avot, was wir gerade ausführlich gehört haben. Die Frage drängte sich damit auf, was die Akedah für die neue Gemeinde bedeuten könnte. Abrahams Vorbildlichkeit war da nicht mehr genug. Es war eine Zeit, in der die in Mekka gehegten Gewissheiten hinsichtlich der Deutung biblischer Geschichten zerbrachen. Vor allem war das Vertrauen in ein allen gemeinsames monotheistisches Zentrum, das Jerusalemer Heiligtum, erschüttert. Es konnte der Gemeinde in Medina nicht entgehen, dass der Tempel seitens der Juden besetzt war, mit schwerwiegenden, exklusiv jüdischen Verheißungen. Über biblische Prophezeiungen hinaus hatte er außerdem eine rabbinische Gründungsgeschichte an sich gezogen, nach welcher er architektonisch auf dem Fundament jenes Altars ruht, den Abraham zusammen mit Isaak zu ihrer gemeinsamen Darbringung des Opfers errichtet hatten. Für die Christen war der Tempel gänzlich aus seiner Topographie herausgelöst. Die Kirchenväter hatten ihm die neue Form eines spirituellen Bauwerks gegeben. Aber auch Golgatha ruhte typologisch auf den Grundfesten des Abrahamsopfers. Es war ebenfalls in Vater-Sohn-Synergie nun von Gottvater und Christus, den weisen Architekten des Glaubens, wie die Kirchenväter es ausdrücken, errichtet. Dieses theologisch vereinnahmte Jerusalem entsprach nicht mehr dem spirituellen Tempel, zu dem man sich bis dahin verneigt hatte. Ein früher Reformschritt der medinischen Gemeinde galt daher der Ersetzung der Jerusalemer Gebetsrichtung durch diejenige nach Mekka, die noch bis heute gilt. Die damit erforderte Neudeutung der Kaaba als Mittelpunkt der monotheistischen Welt lehnt sich an die in der jüdischen Tradition aufrechterhaltene Errichtung des Jerusalemer Tempels an, wie dieser auf den Fundamenten des von Abraham zur Opferung seines Sohnes errichteten Altars basierend vorgestellt wird, so basiert auch die Kaaba dem nun formulierten Gründungsmythos zufolge auf der von Abraham und seinem Sohn gelegten Fundament. Aber welcher Sohn ist da gemeint? Die Akedah-Geschichte, die in Mekka erzählt worden war, war nur an Abraham interessiert gewesen. Auch der Zusatz, Vers 102, auch im Zusatz wird der Sohn nicht namentlich genannt. Seine Identität steht für die medinischen Hörer aber fest. Dazu noch einmal ein Blick auf den Text 37. Vers 102 verlegt die Handlung vom Berg Moria auf die arabische Halbinsel. Abraham befindet sich mit seinem Sohn auf der Pilgerfahrt, auf dem Hadsch, in Mekka. Er ist im Begriff, den Ritus des Laufes, das ist einer der Riten, die obligatorisch zum Hadsch gehören und die dann kulminieren im Ritus des Opfers. Also er ist im Begriff, den Ritus des Laufes zu vollziehen, als er in einem Traum den Auftrag zur Opferung seines Sohnes erhält. Er zieht den Sohn zu Rate und erhält dessen Zustimmung. Das von beiden vorbereitete Menschenopfer wird aber nicht ausgeführt, sondern durch ein Tieropfer ersetzt. Offenbar liegt hier die Vorstellung zugrunde, dass Abraham mit dem göttlich aufgetragenen Tieropfer den Opferakt selbst erst eingeführt hat, den die Pilger beim alljährlichen Hadsch auszuführen haben. Abrahams Ersatzopfer präfiguriert und begründet damit die zur Zeit der Verkündigung in Geltung befindlichen Rituale des Hadsch. Sein Opfer ist, wie auch in den anderen Religionen, Urszene aller späteren Opfer. Und so kann Abraham am Ende der Verkündigung, in Sure 22, explizit zum Stifter der Hadsch-Riten erklärt werden. Es heißt dort, an Abraham gerichtet, rufe unter den Menschen zur Wallfahrt auf, dass sie zu dir kommen, zu Fuß oder auf allerhand mageren Kamelen reitend, die aus lauter tief eingeschnittenen Passwegen hervorkommen. Sie sollen an bestimmten Tagen den Namen Gottes über jedem Stück Vieh ausrufen, das ist ein Euphemismus für Opfern, das er ihnen beschert hat. Esst davon und gebt den Notleidenden und Armen davon. Vorausgegangen ist jedoch Abrahams Gründung des mekkanischen Heiligtums der Kaaba, zu der es nur einen einzigen kurzen medinischen Vers gibt. Sie ist deutlich dem Szenario der Akedah nachgebildet. Und hier wird nun die Identität des Sohnes eindeutig gemacht. An der Gründung des arabischen Neuen Jerusalem ist der arabische Sohn Abrahams beteiligt. Die Verse, die Abraham und Ismaels neue Rolle als Stifter des mekkanischen Heiligtums besiegeln, finden sich in Sure 2. Als Abraham die Grundmauern des Hauses der Kaaba aufrichtete, sprachen er und Ismael: Unser Herr, nimm unser Opfer von uns an. Du bist der Hörende, der Sehende. Und dann geht es weiter, unser Herr gibt, dass wir dir ergeben sind und mache aus unseren Nachkommen eine dir ergebene Gemeinde, Ummatan, Muslimatan. Weise uns in unsere Riten ein und wende dich uns zu. Du bist der, der sich zukehrt, der Barmherzige. Unser Herr, lass unter ihnen einen Gesandten auftreten, der ihnen deine Zeichen vorträgt oder Verse vorträgt und sie die Schrift und die Weisheit lehrt und sie läutert. Du bist der Mächtige, der Weise. Das Gebet ist eine bereits erfüllte Voraussage, denn die für die Nachkommen erflehte Gottergebenheit, arabisch Islam, die ja identisch mit der bereits geübten Praxis der Gemeinde des Verkünders ist, Islam ist in seiner Wortbedeutung Gottergebenheit, die Verwirklichung des abrahamitischen Gottvertrauens. Auch ist in der Person des Verkünders der von Abraham erbetene Gesandte, der die schon bestehenden Riten durch einen Wortgottesdienst vervollkommnen soll, bereits gekommen. Mekka erbt damit erneut einen Ruhmestitel Jerusalems. Denn bei Jesaja 5,3 heißt es, von Zion soll ausgehen Lehre und das Wort Gottes von Jerusalem. Mekka ist das neue Jerusalem. Im Grunde stellt sich der werdende Islam also bereits durch diese narrativen Zeugnisse als eine abrahamitische Religion dar. Doch ist der Koran nicht nur Religionsreflexion, sondern auch Debatte. In Medina lernte man nicht nur von den gebildeten Juden, sondern musste sich auch argumentativ mit ihrem besonderen Abraham-Verständnis auseinandersetzen. Nun waren Argumente für die noch weitergreifende Inklusivität dieser Gastfreundschaft zu entwickeln, die auch die Muslime einfasst. Zunächst einmal galt es, wie schon in der christlichen Tradition, die exklusiven Privilegien zu diskreditieren. In Sure 2 wird Abraham in Anerkennung seiner Treue bis hin zur Sohnesopferung zum Vorbild für die Menschen insgesamt erhoben. Eine Auszeichnung, auf die jedoch sofort eine göttliche Gunsteinschränkung folgt, die klare Zurückweisung des in der jüdischen Tradition behaupteten Anspruchs auf einen privilegierten Rang, den die Nachkommen Abrahams über Isaak aufgrund der Würde der Väter, Zuhut Avot, Kraft ihrer genealogischen Abstammung genießen. Das heißt da, als Abraham von seinem Herrn geprüft wurde durch Worte, die er dann erfüllte, sprach er, ich will dich zu einem Vorbild für die Menschen machen. Er sprach, auch Leute von meinen Nachkommen. Er sprach, die Frevler umfasst meinen Bund nicht. Abraham-Kindschaft zählt nicht, wenn man sich bewusst hält, dass Abrahams Frömmigkeit der Entstehung der Religionen vorausgeht. In Sure 3 heißt es, ihr Leute der Schrift, was streitet ihr euch über Abraham, wo doch die Tora und das Evangelium erst nach ihm herabgesandt wurden? Begreift ihr denn nicht, Abraham war nicht Jude noch Christ. Er war vielmehr ein gottergebener Hanif, das heißt ein Gottesdiener aus den Völkern. Die Menschen, die Abraham nächsten stehen, sind die, die ihm gefolgt sind und dieser Prophet und die, die gläubig sind. Gott ist der Freund der Gläubigen. Dieser Sinnzuwachs der Gestalt Abrahams tritt zu einer Zeit ein, in der sich auch das Selbstbild des Verkünders neu gestaltet. Aus dem Apostel, dem Gesandten, Rasul, der in Mekka war, ist in Medina ein biblischer Prophet, ein Nabi geworden, der sich selbst in der Nachfolge der Propheten von Adam über Noach, Abraham, Mose und Jesus sieht. Und noch mehr, der Verkünder ist nicht nur ein Prophet aus der biblischen Tradition, sondern gleichzeitig ein Prophet aus einer Gegentradition. Denn er nimmt zu Ende seiner Laufbahn den Titel eines Nabi Umi an, eines Propheten aus den Völkern. Hebräisch wäre das Nabi Me'omot Ha'olam. Damit sind wir wieder bei der mit Nechama Leibowitz verhandelten Gastfreundschaft Abrahams angekommen. Abraham, dem schon in der paulinischen Konzeption eine Einladung der Nichtjuden in seine Religion zugeschrieben worden war, erhält in dem neuen Modell der koranischen Gemeinde eine noch weiterreichende Rolle. Er wird zum Stifter im eigentlichen Sinne für die sich herausbildende neue Religion, die der Verkünder nur vervollkommnet. Abraham, nicht Mose und nicht Jesus, ist deswegen auch die einzige biblische Referenz im täglichen Gebet der Gemeinde, das eine Litanei enthält, die Abraham und Mohammed zusammenschließt.
Kill Me a Son, ein Symposium des Jüdischen Museums Berlin zum Opfergang Abrahams, stand Weihnachten 2015 bei uns auf dem Programm. Das war's diesmal und für heute. Schön, dass ihr euch Zeit fürs Wissen genommen habt. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, also schon bald.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.